SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Katja Mast.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind SPD-Politikerin, für alle die, die es nicht wissen, aus Baden-Württemberg, seit 2005 im Bundestag, seit 2021 erste parlamentarische Geschäftsführerin Ihrer Fraktion. Diesen Satz, den werde ich heute noch häufiger sagen müssen, wenn ich Sie vorstelle. Bisschen sperrig, aber haben alle Parteien, ne?
Ja, haben alle Fraktionen, nicht alle Parteien.
Alle Fraktionen im Bundestag haben einen ersten parlamentarischen Geschäftsführer.
Genau.
Kennen Sie alle Ihre Kollegen aus den anderen Parteien?
Ja, selbstverständlich. Ich bin auch sowas wie die Sprecherin der ersten parlamentarischen Geschäftsführer, einfach weil ich diejenige von der größten Fraktion bin. Und deshalb telefonieren wir auch jede Sitzungswoche in der Videokonferenz einmal miteinander und stimmen die Tagesordnung des Bundestags ab.
Ja, Sie sagen es. Über 200 Abgeordnete, 207 um genau zu sein, müssen Sie da zusammenhalten. Worauf kommt es da an in Ihrem Beruf?
Ich glaube, das Bild von der ersten parlamentarischen Geschäftsführung hat sich gewandelt über die Jahre. Aber im Kern bin ich die Fraktionsmanagerin und diejenige, die dafür sorgt, dass die Mehrheiten im Parlament stehen. Und das ist in einer Fraktion, die über 100 neue Mitglieder hat. Also von den 207 sind deutlich über 100 zum ersten Mal im Deutschen Bundestag. Auch viele junge Frauen, junge Männer mit Migrationshintergrund ohne, aber auch ältere, ganz unterschiedliche Berufe. Und den Laden muss man zusammenhalten. Und es geht damit darüber, dass man mit Respekt allen Abgeordneten begegnet und sie auch alle sieht und wahrnimmt.
Also müssen Sie auch mal streng sein.
Streng muss ich manchmal sein, nicht immer.
Können Sie denn streng sein?
Ich kann auch streng sein, ja. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht in der Funktion. Weil wenn es darum geht, dass die Mehrheiten stehen für unsere Vorhaben, es geht ja nicht darum, das La pour La zu machen, sondern da geht es ja darum, für die Menschen im Land die Dinge voranzubringen. Und das ist ja ein großer politischer Aushandlungsprozess in dieser Koalition sowieso, aber auch in anderen Koalitionen. Und deshalb gehört es mit dazu. Aber es sind alles frei gewählte Abgeordnete, ihrem Gewissen verpflichtet. Und deshalb ist der Respekt auch vor den Gedanken und Argumenten wie jedes Einzelnen schon auch ein wichtiger Aspekt dieser Arbeit.
Gehört also auch zu Ihrem Profil. Der Begriff des ersten parlamentarischen Geschäftsführers, der hat sich irgendwie so in den letzten Jahren eingeprägt. Früher hat da kein Mensch drüber gesprochen, was diese Leute eigentlich machen. Das liegt auch an Ihrem Kollegen von der CDU. Der heißt nämlich Thorsten Frey, kommt auch aus Baden-Württemberg. Und der ist irgendwie ständig und überall zu hören, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie sind da erstmal weniger präsent. Sind Sie so eine zurückhaltende Politikerin, arbeiten lieber im Hintergrund?
Nein, darum geht es gar nicht, sondern in der CDU gibt es ja keine Regierungsmitglieder, keine Minister, keine Staatssekretäre und so weiter. Und dann ist natürlich die Rolle des ersten parlamentarischen Geschäftsführers ein anderer. Und vielleicht sage ich mal nochmal, wer meine Vorgängerinnen und Vorgänger in der SPD-Bundestagsfraktion waren, seit ich im Bundestag bin. Mein erster parlamentarischer Geschäftsführer war Bundeskanzler Olaf Scholz. Auf ihn ist Thomas Oppermann gefolgt, der später auch Fraktionsvorsitzender war. Dann Christine Lambrecht, dann Carsten Schneider, der jetzige Ostbeauftragte, und jetzt bin ich erste parlamentarische Geschäftsführerin. Ich finde, das sind schon auch.
Ihre Zukunft wäre recht ungewiss, wenn ich mir Ihre Vorgängerin.
Es geht hier nicht um meine Zukunft, sondern um das, was ich jetzt mache. Und mein ganzes Streben ist, die SPD-Bundestagsfraktion zusammenzuhalten und letztendlich Politik für die Menschen zu machen mit sozialem Schwerpunkt. Das gehört bei mir einfach mit dazu. Das hat was mit meiner Biografie und meinem Leben zu tun. Und das ist auch das, worauf ich meine Energie fokussiere.
Frau Mast, Sie kommen aus Baden-Württemberg, aus dem Ortenaukreis. Stimmt?
Da bin ich geboren, ja.
Da sind Sie geboren. Und Sie kommen selbst aus, man muss sagen, einfachen Verhältnissen, wenn ich das so sagen darf. Und Sie haben selbst als Kind und Jugendliche auch erlebt, was Ungleichheit und was Chancenungleichheit auch bedeuten kann.
Ja, das habe ich erlebt. Tatsächlich bin ich in Armut aufgewachsen. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich 9 Jahre alt war. Ich habe 3 Geschwister, 2 ältere, einen jüngeren Bruder. Und meine Mutter hat halbtags als Putzfrau gearbeitet, mein Vater hat keinen Unterhalt bezahlt und insofern waren wir früh damit konfrontiert, wie es ist, wenn man finanziell am Rand steht und nicht sich alles leisten kann und selbst der Klassenausflug zu einer großen Frage wurde oder die Einladung zum Kindergeburtstag, ob man sich ein Geschenk leisten kann oder nicht. Und das habe ich früh erlebt. Meine Mutter hat dann sehr lange gebraucht, bis sie zum Sozialamt gegangen ist. Also das hat sie nicht sofort gemacht. In meiner Erinnerung viele Monate, vielleicht war es auch ein Jahr, weiß ich nicht mehr genau. Und weil ich diejenige in der Familie war, die dann irgendwann Auch in der Schule, ich bin dann von der Hauptschule aufs Gymnasium gegangen, nach der 7. Klasse. In der 4. Klasse hatte ich die Hauptschulempfehlung. War ich diejenige, die dann mit ihr immer auf die Ämter gegangen ist und die ganzen Formulare ausgefüllt hat und die Winter- und Sommerkleider beantragt hat. Sowas gab es damals noch. Oder wenn die Waschmaschine kaputt war, war das schon auch immer eine Existenzfrage. Damit habe ich mich früh beschäftigt, ja.
Also das heißt, Sie haben eine Hauptschulempfehlung bekommen, obwohl eigentlich klar war, die Katja, die kann ja nicht mehr.
Also die Lehrerin hat es damals begründet und im Nachhinein hat sie auch recht damit gehabt. Deine Eltern haben sich gerade, also ich wollte auf die Realschule gehen und hat es damit begründet, du, bei euch ist zu Hause so viel Unruhe, so viel Unklar gerade, weil in der 3. Klasse ja die Trennung meiner Eltern war, dass sie gesagt hat, es glaubst, es ist für dich besser, wenn du zuerst auf die Hauptschule gehst, aber denk doch drüber nach, nach der 7. Klasse aufs Wirtschaftsgymnasium zu gehen. Und das ist ja ein Weg, der in Baden-Württemberg geht. Das habe ich dann mit einer Aufnahmeprüfung auch gemacht und auch geschafft. Und das war kein einfacher Weg für mich, gerade am Anfang. Aber am Schluss habe ich es ja auch geschafft, mit der Unterstützung auch meiner Familie. Und ich war die Erste und in meiner Generation, auch bei allen Cousins und Cousinen und Geschwister, die Einzige, die am Schluss Abitur gemacht hat und studiert hat.
Das ist ja ein Problem, das es heute so immer noch gibt. Also können Sie vielleicht auch mal sagen, was macht denn das mit so einem Kind? Weil neulich war Weltkindertag und Kinderarmut ist in Deutschland immer noch ein großes Problem. Also da erzählen Sie nicht von anno dazu mal ein Problem, das es heute nicht mehr gibt.
Nein, das Problem gibt es heute immer noch. Ich glaube sogar, dass es das noch stärker gibt als in der Vergangenheit. Deshalb ist eines meiner großen politischen Ziele, dass Herkunft nicht Schicksal ist. Das mache ich privat wie politisch, ist das ein zentrales Thema für mich. Ich habe zum Beispiel 30 Jahre gebraucht, um durchzusetzen, dass Kinder, die heute Bürgergeld bekommen oder Kinderzuschlag, auch Nachhilfeförderung bekommen können, auch wenn sie nicht versetzungsgefährdet sind. Das war wirklich für mich 30 Jahre ein Riesenthema, weil ich ja selbst erlebt habe, dass über meine Chancen in der Schule entschieden worden ist, ob ich mich aus dieser Armut rausarbeiten kann oder nicht. Und deshalb ist es nach wie vor ein großer Auftrag.
Aber wie sehr brodelt es dann in Ihnen, Frau Mast, wenn Sie eine Kindergrundsicherung beschließen mit der Ampel, was ja schön ist, aber nur ein Bruchteil der eigentlich veranschlagten 12 Milliarden da wirklich reinfließt?
Naja, bei der Kindergrundsicherung geht es ja darum, strukturell dafür zu sorgen, dass mehr bei armen Kindern ankommt und dass sie mehr Chancen haben, sich zu entwickeln. Und wir sind da schon große Schritte gemeinsam gegangen in dieser Koalition. Zum Beispiel ein Punkt, der kaum diskutiert wird, ist, dass wir seit Jahrzehnten die größte Kindergelderhöhung in der Bundesrepublik Deutschland gemacht haben und damit dann auch parallel für arme Kinder auch die entsprechenden Instrumente nach oben gefahren haben.
Brodelt also nicht genug
Doch, es
gegen
brodelt.
Kinderarmut
nein,
getan?
Nein, das habe ich ja, stopp. Ich will nur sagen, Ihre Frage hat ja eigentlich unterstellt, dass nichts getan wird. Das ist nicht so. Wir verhandeln weiter die Kindergrundsicherung gemeinsam. Da geht es uns von der SPD vor allen Dingen darum, dass arme Kinder mehr Chancen auf dabei sein haben. Ich habe gerade eben über den Schulausflug gesprochen, der bei mir ein Thema war, der Kindergeburtstag. Das Ausgrenzen ist natürlich ein Thema. Und wir wollen, dass Kinder, deren Eltern nicht so viel Geld haben, auch vielleicht nicht so viel verdienen, trotzdem überall dabei sein können. Und da diskutieren wir tatsächlich, ob wir das über eine Kinderkarte organisieren, dass jedes Kind so eine Karte hat, wo das dann automatisch abgebucht wird und das Ganze auch unbürokratischer zu machen und eben auch mehr Teilhabe zu ermöglichen.
Frau Mast, wir haben gerade über soziale Ungleichheit gesprochen am Beispiel der Kinderarmut. Und da stelle ich jetzt mal die Frage, Sie haben jetzt gerade aufgezählt, was Sie alles machen. Das ist natürlich Ihre Aufgabe, auch als Mitglied der Bundesregierung, Ihre Erfolge zu betonen. Aber ich stelle mal trotzdem die Frage, Sie sind jetzt seit 2021 auch in Verantwortung. Wie kann es sein, dass ein Land wie Deutschland immer noch so ein großes Problem mit Kinderarmut hat?
Kinderarmut hat ja viele Dimensionen. Und zuerst mal ist es wirklich schlimm, dass wir nach wie vor arme Kinder in der Bundesrepublik Deutschland haben. Weil Armut heißt ja automatisch auch, dass Kinder nicht ihren Weg durchs Leben gehen können mit dem, was sie in sich haben, sondern dass sie sich in der Regel nicht so gut entwickeln können. Und deshalb ist mir nicht nur wichtig zu sagen, was haben wir als Ampel geschaffen, sondern da liegt viel Leidenschaft von mir drin, wenn ich diese Dinge aufzähle, weil die Leidenschaft heißt, jeder Schritt, Kinderarmut abzubauen, ist ein notwendiger, wichtiger Schritt. Mhm. Aber wir haben natürlich auch verschiedene Ebenen. Also der Bund ist zuständig quasi, wie viel Geld gibt es, wie kommt es zu den Familien, kommt es bei den Kindern an. Dann auch können sie überall mit dabei sein, arme Kinder. Aber natürlich haben wir in der Bildungspolitik, in der frühkindlichen Förderung von Kindern an vielen weiteren Stellen auch große Aufgaben. Und mir persönlich ist auch wichtig, Kinder zu sehen, die zum Beispiel als Pflegekinder oder als Adoptivkinder auch in der Bundesrepublik Deutschland sehr zahlreich sind und die händeringend eine Familie suchen, die ihnen Halt und Geborgenheit gibt. Auch das ist eine Dimension von Kinderarmut. Und deshalb geht es tatsächlich darum, da konzertiert dran zu arbeiten. Wir diskutieren die Kindergrundsicherung, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Aber es gibt noch viele, viele weitere Maßnahmen, die notwendig sind.
Sie sagen das natürlich alles vor dem Hintergrund auch der eigenen Lebenserfahrung. Mhm. Sie haben selbst die Erfahrung gemacht, wie es ist, vielleicht auch stigmatisiert zu sein, als armes Kind auch so benannt zu werden. Das macht ja schon was mit einem. Wie transferieren Sie es denn heute? Weil viele zeigen ja auf die Politik, sagen, die müssen jetzt mal was machen, Kindergrundsicherung oder sonst irgendwas. Mhm. Was kann man denn selbst tun? Also wie haben Sie es für sich in das eigene Leben transferiert?
Mhm. Also vielleicht zuerst mal aus meinem Wahlkreis Pforzheim-Enzkreis Beispiel und dann gerne auch zu meinem Leben. Es gibt unheimlich viel engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Lesepatenschaften, die Patenschaften für Kinder übernehmen, die Familien begleiten, im Hauptberuf, aber eben auch im Ehrenamt. Das finde ich besonders unterstreichenswert, weil da ja tatsächlich über Lebenschancen der Kinder entschieden wird und da unheimlich viel Energie reinfließt. Und ich persönlich, ich bin selbst Pflegemutter und habe dadurch das große Geschenk in meinem Leben bekommen, dass ich auch zwei Kinder unterstützen kann, ihren Weg im Leben zu gehen. Und das tue ich natürlich mit der ganzen Wärme, aber auch der ganzen Durchsetzungsstärke, die ich auch durch die Politik gelernt habe für diese zwei Kinder.
Ja, da kommen wir jetzt wieder zum Thema. Da muss man auch ab und zu mal streng sein, Frau Mast. Aber ich spüre das hier auch schon. Ein bisschen Strenge ist hier schon auch da im Raum. Das ist auch gut so. Seien Sie streng mit mir. Ihr Wahlkreis, das ist der Enzkreis und Pforzheim hier in Baden-Württemberg. Seit 2005 vertreten Sie die. Wenn Sie da mal Ihr Ohr hinhalten, wenn Sie dort sind, im Bürgerbüro oder sonst wo, was drückt die Menschen dort? Was hören Sie von den Menschen?
Also wenn ich meine Sprechstunden mache, unterwegs bin auf Veranstaltungen oder an Infoständen auf dem Markt stehe, dann ist das meiste Thema, das angesprochen wird, tatsächlich das Thema Altersvorsorge. Dazu kommt zusehends die wirtschaftliche Situation und die Sorge, dass es immer weniger gut bezahlte Arbeit gibt. Und natürlich auch ein Thema, das Migrationsthema, das immer wieder angesprochen wird. Das sind so die Hauptthemen, sag ich mal. Daneben oft von jungen Frauen die Betreuungssituation für Kinder, die Instabilität, dass dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht gewährleistet ist, ein Riesenthema. Und dann auf der anderen Seite reden wir die ganze Zeit über Fachkräftemangel. Also das sind so die größten Themen, die bei mir ankommen.
Ihr Wahlkreis, das ist Pforzheim-Enzkreis. Jawohl, so muss man es machen, sagen. Und ein Thema, das dort auch immer wieder heiß diskutiert wurde, ist ein Gesetz, das aber letzte Woche gebilligt wurde vom Bundesrat, aber irgendwie gar nicht so groß in der Öffentlichkeit vertreten wurde. Da geht es um das Verbot sogenannter Gehsteigbelästigungen. Ich will es einmal ganz kurz sagen, was das ist. Das sind Proteste von Abtreibungsgegnern, zum Beispiel vor Beratungsstellen und Arztpraxen. Da gibt es jetzt Schutzzonen, da muss man jetzt 100 Meter Abstand halten. In Pforzheim vor Pro Familia wurde aber dennoch noch demonstriert, als dieses Gesetz gelesen wurde. Wie stehen Sie dazu? Also was haben Sie da für eine Rolle gespielt, auch bei diesem Gesetz?
Naja, zuerst mal muss man sich ja einmal in die Situation reinversetzen, in der Frauen sind, die zu einer 218 Beratungsstelle gehen oder zu einer Praxis, in der ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird. Die sind in einem extremen Gewissenskonflikt. Diesen Gang macht sich niemand leicht. Und dann stehen da Leute, die mit Gebeten, Gesängen, mit Plakaten, vielleicht auch nur als Gruppe beobachtend, wer geht in diese Beratungsstelle. Und ich halte das für absolut unwürdig. Und ich finde, da gibt es nur eine Haltung, die man haben kann. Die Frauen müssen ja in die Beratungsstelle, brauchen ja einen Beratungsschein. Gibt es nur eine Haltung, die man einnehmen kann, nämlich die der Frauen, die in die Beratungsstelle gehen und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da arbeiten. Und deshalb habe ich viele Jahre daran gearbeitet, dass wir ein Gesetz bekommen, die diese Stigmatisierung, dieses Unterdrucksetzen in der Konfliktsituation untersagen. Jetzt haben wir das Gesetz. Letzten Freitag ist es im Bundesrat verabschiedet worden. Davor haben wir es im Bundestag auf den Weg gebracht.
Das ist tatsächlich ein Ampelgesetz, ne?
Ja, es ist ein Ampelgesetz, so kann man das nennen. Also in dieser Legislatur ist uns das gelungen. Ich bin auch froh, die Union hat dagegen gestimmt oder sich enthalten, also hat nicht mitgemacht. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil tatsächlich mir geht es um die Frauen in dieser Situation.
Dann vertrete ich doch jetzt in dem Fall mal kurz die Union. Gerne. Und sage, vielleicht ging es denen um die freie Meinungsäußerung.
Ja, das kann man als Argument herbeiführen und auch darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, aber ich sage Ihnen mal, die Situation in Pforzheim, das ist eine vierspurige Straße, die Abbruchgegnerinnen stehen direkt gegenüber über diese vierspurige Straße, da gibt es wenig Fußgängerinnen und Fußgängerverkehr, also wenn ich meine Meinung äußern will, dann würde ich eher in die Fußgängerzone gehen oder auf den Marktplatz stehen, da erreiche ich viel mehr Leute mit der Botschaft, dass ich gegen Abbrüche bin und so weiter. Nein, die stehen da mit dem Ziel, die Frauen zu stigmatisieren und noch weiter unter Druck zu setzen. Und genau deshalb, und da geht es ja dann darum, das Recht auf Meinungsfreiheit und die Unversehrtheit abzuwägen. Naja, wir haben ja ein Gesetz gemacht. Insofern ist die Entscheidung auf jeden Fall von mir und auch der Ampel und auch vom Bundesrat, von den Bundesländern gefallen, dass wir finden, dass man da etwas tun muss und eben sowas wie, ich sag jetzt mal, wie eine Bannmeile einführen. Und tatsächlich ist dieses Gesetz aus Pforzheim in die Bundesrepublik Deutschland gegangen. Wir haben auch in Stuttgart übrigens die Situation vor Abbruchkliniken, wo entsprechende Gegnerinnen und Gegner stehen. Also es gibt es nicht nur punktuell in Pforzheim, gibt es auch in Frankfurt, in München und.
SWR 1, Leute, am Freitagvormittag mit Katja Mast, SPD-Politikerin. Und ich habe schon gesagt, es wird ein Herbst der Entscheidungen, ein Satz, der nicht von Ihnen stammt, Frau Mast, aber es wird schon noch einiges jetzt gelesen. Effektiv ist es ja so, muss man festhalten, Sie haben als Ampelkoalition nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, um wirklich Gesetze noch in die Umsetzung zu bringen. Deswegen ist es wichtig, dass wir über das Rentenpaket 2 sprechen. Da wollen Sie das Rentenniveau von 48% des Durchschnittslohns festschreiben bis ins Jahr 2039. Ist eigentlich alles schon mehr oder weniger in der Koalition beschlossen. Jetzt wird aber trotzdem noch drüber diskutiert. Kommt das Rentenpaket 2 oder nicht?
Ich bin der festen Überzeugung, es wird kommen, weil Rente und die Stabilisierung, damit Sicherung der Rente langfristig etwas ist, was die Generationen vereint, also Junge und Alte. Und das vor allen Dingen für die überwiegende Anzahl der Menschen in unserem Land ein ganz zentrales Kernthema ist, weil viele Menschen, übrigens, je weniger sie verdienen, umso mehr. Für die ist die Rente, also die gesetzliche Rente, die einzige und wichtigste Altersvorsorge, das Fundament der Altersvorsorge. Und deshalb ist es für uns als SPD auch so wichtig, dass wir da in der Rentenpolitik da dieses Zeichen an Sicherheit und Stabilität an alle geben.
Ja, okay, das kann man, glaube ich, so einfach stehen lassen. Aber es geht ja immer darum, wie kann dieses, empfindliche System aus Beitragszahlenden und Beitragsempfängern, das sich in der nächsten Zeit, das wissen Sie auch, wahnsinnig verschieben wird. Wie kann man das überhaupt, indem man das Rentenniveau festschreibt? Mhm. Dann steigen die Beiträge, das ist eigentlich sonnenklar. Mhm. Wer soll denn das bezahlen?
Also vielleicht zuerst mal, wenn wir nichts tun würden, steigen die Beiträge auch und das Versorgungsniveau der Rente geht deutlich nach unten. Wir wollen dem entgegenwirken und sagen auch an die junge Generation, wir sagen euch, wie viel ihr am Ende rausbekommt. Das, was wir jetzt machen, kostet zusätzlich einen Beitragssatzpunkt, einen. Das heißt, einen halben für die Arbeitnehmer, einen halben für die Arbeit. Ja, mir ist es nochmal wichtig,
Mast,
diese
aber das
Differenzierung.
Machen Sie bis 2039, schreiben Sie das Rentenniveau fest.
Und wenn es nach uns geht, auch deutlich darüber hinaus.
Ja, aber festgeschrieben haben Sie es jetzt bis 2039. Das betrifft jetzt erstmal von den Jungen mit Verlaub niemanden. Das betrifft eigentlich hauptsächlich die Boomer-Generation, die jetzt in großer Zahl in Rente geht. Nochmal, es sind immer mehr Ältere, stehen immer weniger jüngeren Beitragszahlenden gegenüber. Ist dieses Rentenpaket nicht eine gigantische Verschiebung von den Jungen auf die Alten?
Das sehe ich nicht so. Es ist vor allem ein Versprechen an die Jüngeren. Und nochmal, für die SPD ist klar, mit 39 soll auch nicht Schluss sein, sondern das wird ein neuer politischer Kompromiss und wir möchten das dauerhaft stabilisieren. Deshalb geht es auch um meine Kinder und nicht nur quasi um die Generation von mir, ich bin auch eine Boomer-Generation.
Wir haben nichts gegen die Boomer.
Nein, ich habe auch nichts gegen die Boomer-Generation. So, dann ist nochmal die Frage, wie wird es finanziert? Und ist es realistisch? Wir tun händeringend alles dafür, dass es mehr Erwerbstätige in der Bundesrepublik Deutschland gibt, dass auch die Frauenerwerbstätigkeit ausgebaut wird. Wir setzen jetzt nochmal beim Wachstumspaket auch Anreize, freiwillig länger zu arbeiten. Das sind alles Punkte, die dazu führen, dass die Rente mehr Beitragseinnahmen hat und nicht weniger. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass die demografischen Prognosen, auch die Kalkulationen immer in der Realität deutlich positiver waren als die Prognosen selbst. Und deshalb wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Zutrauen in unsere eigene Politik. Wir haben die Fachkräfteeinwanderung erleichtert und vieles weitere, sodass wir ja auch an der Frage arbeiten, wie wir mehr Beiträge auch in der Rente einnehmen.
Kann man alles so argumentieren? Man kann natürlich aber auch argumentieren, dass die Demografie sich ja erstmal nicht aufhalten lässt. Wenn es diese ganzen geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, das betrifft jetzt erstmal die nächsten 12, 13, 15 Jahre. Danach kommen erstmal keine geburtenstarken Jahrgänge mehr nach. Irgendwo muss dieses Geld doch herkommen. Also letztlich von den Beitragszahlenden. Und da werden sie doch nicht umhin kommen, die Arbeitszeit zu verlängern. Jetzt sagen sie, es ist freiwillig. Am Ende wird es aber nicht freiwillig sein. Dazu kommt noch 2039. Da sind vielleicht andere an der Macht, die andere Pläne haben. Die FDP zum Beispiel, ihr Koalitionspartner, die diskutiert jetzt wieder in Persona ihres Kollegen Johannes Vogel mit ihnen.
Ja, also es ist ja ganz normal, dass Gesetze, die in erster Lesung im Bundestag eingebracht werden, auch im Bundestag diskutiert werden, wir Expertenanhörungen haben und dann irgendwann verabschieden. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist übrigens auch ein Punkt, auf dem diese Regierung quasi gegründet worden ist. Und für die SPD kann ich sagen, wir halten da Kurs, weil wir wissen um die Bedeutung für die Putzfrau, für den Schichtarbeiter, für den Handwerker von der gesetzlichen Rente. Und wir werden das auch am Schluss im Deutschen Bundestag gemeinsam beschließen. Und was die FDP will, ist im Kern, und auch mein Kollege Johannes Vogel, dem geht es ja gar nicht um das Generationenkapital, das wir jetzt einführen, sondern er will im Kern Geld von der gesetzlichen Rente entziehen. Das heißt, weniger gesetzliche Rente für alle, weniger Hinterbliebenenrente, weniger Erwerbsminderungsrente und dafür in Aktienpakete individuell anlegen und spekulieren. Es gibt weniger Sicherheit. Wir brauchen mehr Sicherheit in puncto Altersvorsorge, weil so viele Menschen davon betroffen sind.
Viele Rückmeldungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer zum Thema Rentenpaket 2 der Bundesregierung. Wir sitzen hier praktisch an der Quelle mit der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion mit Katja Mast in SWR1-Leute. Frau Mast, dass viele sagen und viele empfinden das so, dass wir Vorbild Österreich, das Problem mit der Rentenfinanzierung abmildern, lösen könnten, wenn einfach die Beamtinnen und Beamten und auch Sie als Politikerinnen und Politiker in den Landtagen im Bundestag einfach mit in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Warum tun Sie es nicht?
Also zuerst mal habe ich persönlich mit einer erwerbstätigen Versicherung bei der Rente gar kein Problem. Also das heißt, alle würden einbezahlen. Es würde aber auch heißen, die Rechtsanwälte, die Ärzte, die Beamtinnen und Beamten, die Politikerinnen und Politiker. Dafür gibt es keine parlamentarischen Mehrheiten im Moment und deshalb haben wir uns darauf fokussiert, als SPD die gesetzliche Rente zu stärken, weil es das Fundament unserer Altersvorsorge ist. Und warum?
Darf ich da kurz reingehen? Ja, was wäre Sie denn gerne. Ihre persönliche Meinung dazu?
Habe ich ja gesagt, sagen, ich habe
keine persönliche. Also Sie sind dafür eigentlich.
Ja, ich habe doch gerade gesagt, ich bin für eine erwerbstätigen Versicherung. Das heißt, alle würden einbezogen. Also das ist der Fachbegriff dafür, aber ich kann das gerne auch nochmal. Alle werden einbezogen. Da bin ich dafür. Aber das ist dahinter stecken viele komplexe Fragen. Aber grundsätzlich halte ich das für richtig. Ich will aber nochmal, warum ist mir das mit der Stärkung der gesetzlichen Rente so zentral und wichtig? Weil natürlich die andere große Volkspartei, die Union, ein ganz anderes Konzept hat. Die sagt zu den Bürgerinnen und Bürgern, ihr sollt länger arbeiten, also länger als 67. Ihr sollt mehr Beiträge bezahlen und wir wollen auch keine Stabilisierung des Niveaus. Das heißt automatisch, auch gerade die junge Generation zahlt viel mehr und bekommt viel, viel, viel weniger raus. Ja. Das delegitimiert auf Dauer die gesetzliche Rente. Und das will ich als Sozialdemokratin definitiv nicht. Und deshalb arbeiten wir sehr konsequent mit unserem Bundeskanzler Olaf Scholz daran, die gesetzliche Rente zu stabilisieren und damit zu sichern.
Aber sagen Sie das nicht indirekt auch, indem Sie sagen, ach, macht es doch bitte freiwillig dann oder ihr könnt es freiwillig machen? Da stehen ja zwei Realitäten dagegen, nämlich die Tatsache, dass immer mehr Leute immer früher in Rente gehen wollen und es auch tun, weil sie auch einfach oft in manchen Berufen physisch gar nicht in der Lage sind, so lange zu arbeiten. Mhm. Und das zweite Problem ist doch, dass wenn Sie jetzt sagen freiwillig, dann hat das natürlich so eine Anmutung, kümmert euch doch selber drum. Und auf der anderen Seite ist es dann doch so, dass das auch rein rechnerisch irgendwann so sein wird. Die Lebenserwartung steigt, also muss man die Leute vielleicht dann auch länger arbeiten lassen.
Also zuerst mal ist es ja so, dass wer freiwillig länger arbeitet, hat ja schon seine gesetzliche Rente und kann einfach seine Situation nochmal verbessern. Dafür werden wir jetzt auch nochmal das ein oder andere Instrument im Rahmen des Wachstumspakets der Bundesregierung auf den Weg bringen. Das ist völlig in Ordnung. Und es ist ja auch so, dass nicht jeder Arbeitnehmer und nicht jede Arbeitnehmerin in jedem Beruf mit 65, 63, wie auch immer, nicht mehr können, sondern es ist sehr unterschiedlich. Aber mir ist schon nochmal wichtig, dass uns in den letzten Jahren gelungen ist, das tatsächliche Renteneintrittsalter der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen und nicht Frühverrentung mehr zu machen. Das Gegenteil ist der Fall. Wofür wir aber gesorgt haben, ist, dass wenn man wirklich nicht mehr kann, wenn man krank und kaputt ist von Arbeit, dass dann in der Erwerbsminderungsrente man über der Armutsschwelle deutlich höhere Renten bezieht. Das ist einfach notwendig, weil wir haben auch nichts davon, wenn die Leute dann Grundsicherung im Alter beantragen und so weiter. Da haben wir tatsächlich viele, viele Schritte in den letzten Jahren in die Wege geleitet, dass wer krank und kaputt von Arbeit ist, tatsächlich auch eine auskömmliche Rente hat.
Das Rentenpaket 2, das ist nur eine von vielen Dingen, die in diesem sogenannten Herbst der Entscheidung. Was steht denn da jetzt noch an? Worauf müssen wir uns noch einstellen?
Also zuerst mal bleiben wir ganz kurz bei der Altersvorsorge. Wir wollen auch die betriebliche Altersvorsorge ausbauen und die private Altersvorsorge. Wir haben ein großes Wachstumspaket in der Bundesregierung verabredet, bei der wirtschaftlichen Situation ganz dringend notwendig, dass wir die Gesetze gemeinsam verabschieden und auf den Weg bringen. Wir haben
vielleicht mal ein kurzer Auszug, was soll daraus hervorgehen?
Da ist unter anderem
Investitionen.
Investitionen, das sind günstigere Abschreibungsmöglichkeiten, mehr Forschungsförderung, ganz unterschiedliche Dinge. Es sind 49 Maßnahmen, ich zähle jetzt nicht alle auf. Aber es ist doch klar, dass wir in dieser wirtschaftlichen Situation tatsächlich Wachstumsimpulse setzen müssen und dafür sorgen müssen, dass gut bezahlte Arbeit und Industriearbeit hier in Deutschland, aber auch in Baden-Württemberg, darum geht es ja am Ende des Tages auch, hier bleiben.
Wir haben es gerade gehört, die Automobilindustrie.
Genau.
Befindet sich in schwierigem Fahrwasser.
Ja, und das ist uns natürlich bewusst. Und da geht es ja nicht nur um die großen Konzerne, sondern auch um die ganzen Zulieferer, die Handwerksbetriebe, die damit dranhängen. Da hängen ja extrem viele Familien und aber auch Arbeitsplätze in kleinen mittelständischen Unternehmen mit dran. Und deshalb ist Deutschland durch alle Krisen, die es in der Vergangenheit gab, gut gekommen, weil wir ein starker Industriestandort sind. Und deshalb geht es darum, diese Industriearbeitsplätze auch weiter zu stärken und zu erhalten. Und last but not least natürlich auch das Sicherheitspaket, das wir nach Solingen gemeinsam verabredet haben, muss auch noch im Bundestag verabschiedet werden.
Wird es die Ampel bis zur nächsten Bundestagswahl schaffen, Frau Mast?
Davon gehe ich aus, weil wir alle in Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland gewählt worden sind und auch einen Koalitionsvertrag für 4 Jahre gemacht haben.
SWR1, Leute mit der SPD-Politikerin Katja Mast, und die schreibt in einem Brief an die Mitglieder ihres Wahlkreises: Unser Land ist im Stresstest. Frau Mast, was meinen Sie damit?
Naja, unser Land ist im Stresstest, meint damit, dass wir in den letzten, also allein in dieser Legislatur, viele große Krisen, auch externe Krisen hatten. Das begann noch mit Corona, ganz zu Beginn der Koalition, mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin in der Ukraine, damit verbundenen Inflation und der Frage, haben wir überhaupt genug Energie, über den Konflikt in Gaza und Israel, bis hin zu einem wirklich nicht nur für den Bund anspruchsvollen Verfassungsgerichtsurteil, was die Haushaltsführung angeht, so dass es so ist, dass wir immer wieder auch in dieser Kanzlerschaft von Olaf Scholz Lösungen suchen mussten für Dinge, die zu Beginn dieser Koalition überhaupt nicht auf dem Tisch lagen und auch immer wieder Lösungen gefunden haben, sachgerechte Lösungen, aber es war anspruchsvoll. Ich kann mich an den Winter erinnern, als wir alle gedacht haben, wir haben nicht genug Gas, damit wir warm haben. Also ich meine, das ist ja jetzt noch nicht so lange her.
Ja, da könnte man jetzt natürlich sagen, so ist das Leben. Willkommen in der Regierungsverantwortung.
Immer gerne.
Aber da sind Sie ja nicht neu drin in der SPD. Was aber für Sie auch nicht neu ist, sind schlechte Wahlergebnisse. Die haben Sie auch gehabt jetzt bei den Landtagswahlen. Ehrlich gesagt, wenn man mal schaut auf die Landtagsergebnisse, Wahlen, die letzten 10, der SPD ist es ein eher heterogenes Bild. Sie kommen mal über 30%, mal deutlich unter 10%. Aber das sind trotzdem nicht die Ergebnisse, die sich eine solide Volkspartei, und den Anspruch erheben Sie ja, vorstellt. Warum werden Sie vor allem in Ostdeutschland offenbar nicht als die Vertreterin der breiten Masse wahrgenommen, als SPD?
Ja, sehr unterschiedlich in Ostdeutschland. In Brandenburg werden wir sehr wohl so wahrgenommen, in Mecklenburg-Vorpommern
dank
auch.
Dank eines starken Ministerpräsidenten.
In Mecklenburg-Vorpommern auch mit einer starken
Ministerpräsidentin.
Genau.
Gleiches im Saarland.
Und so ist es aber auch bei der Union letztendlich umgekehrt, die in den Ländern, wo sie den Ministerpräsident gestellt wird, gut abschneidet und dort eben nicht gut, wo sie keinen stellt. Aber das ist nicht die Kernfrage. Wir haben eine andere Polarisierung, wir haben ein anderes Parteiensystem, wir haben eine Erstarken der extremen Kräfte, insbesondere am rechten Rand mit der AfD. Das darf man ja nicht verschweigen, dass wir eine völlig neue Situation haben. Und wir als SPD sind klar, warum machen wir Politik? Nicht nur aus Pragmatismus, das gehört in der Politik, finde ich, immer dazu, sondern mit einer ganz klaren Wertehaltung. Wir machen Politik für die Leute, die morgens aufstehen und schaffen gehen. Das kann man ja in Baden-Württemberg auch mal im Dialekt sagen.
Guter Punkt.
Dass Herkunft nicht Schicksal ist für die Kinder.
Aber das ist doch ein guter Punkt, Frau Mast. Sie kommen ja, wir haben es eingangs besprochen, Sie kommen selbst aus schwierigen, aus prekären Verhältnissen, haben als Kind und Jugendliche erlebt, was Ungleichheit, Chancenungleichheit bedeuten kann. Warum schafft es die SPD nicht, zu genau diesen Leuten vorzudringen? Warum gibt es da schlechte Wahlergebnisse? Kann man nicht nur auf die AfD schieben, wenn Sie mal nach
Baden-Württemberg schauen? Habe ich auch nicht auf die AfD geschoben.
Wenn Sie mal nach Baden-Württemberg schauen, war die SPD hier schon immer relativ mau und Sie waren lange in der Landespolitik.
Ja, also ich glaube, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir das immer wieder auch klar machen, für wen sind wir als Sozialdemokratie diejenigen, die die Politik macht. Und das sind für die Leute, die arbeiten gehen und deren Alltag leichter zu machen. Deshalb betone ich das auch so klar, weil natürlich immer wieder verschiedene Debatten auch davon ablenken. Natürlich auch der Streit in der Ampel immer wieder auch über kleinere Themen lenkt davon ab, was wir für genau die Menschen jeden Tag erreichen. Wir haben ja schon die Gelegenheit gehabt, über Rente zu sprechen. Da geht es ja auch darum, aber auch über viele andere Themen. Ja. Und das ist was, was wir als SPD auch immer wieder klar machen müssen. Und natürlich, wenn ich sage, wir brauchen einen starken Industriestandort, wir sind in Automobilland in Baden-Württemberg, daran hängt extrem viel. Wenn wir dann darüber sprechen, muss auch klar sein, dass wir das sehen, die wirtschaftlichen Zusammenhänge sehen und dafür sorgen, dass diese gut bezahlten Arbeitsplätze auch hier im Land bleiben.
Finden Sie es gut, dass der Kanzler von seiner Richtlinienkompetenz jetzt gerade ganz frisch Gebrauch gemacht hat und in der EU-Kommission jetzt gegen die Strafzölle auf chinesische E-Autos gestimmt hat? Oder stimmen lassen
also
wird.
Ja, ich finde das zu diesem Zeitpunkt gut und ich finde es auch richtig. Und das liegt und kann das auch deshalb sagen, nicht nur, weil wir extrem viel Handelsbeziehungen als Exportweltmeister in Europa auf jeden Fall oder Europameister beim Export haben, weil wir auch viel Automobile nach China exportieren, aber auch Teile hin und her schicken. Aber es geht ja auch darum, dass wir mit China weiter darüber verhandeln, wie sie ihre unsachgemäßen Privilegierungen ihres eigenen Produktionsstandards nach unten fahren. Da sind wir mit den Gesprächen und den Verhandlungen noch nicht am Ende. Und deshalb ist es absolut richtig, was der Bundeskanzler entschieden hat.
Am Ende wird es wahrscheinlich trotzdem durchkommen, weil eine Mehrheit dafür wahrscheinlich innerhalb der EU besteht.
Das wird sich zeigen, weil es gibt ja nochmal eine Abstimmung mit einer anderen Mehrheit. Da müssen wir mal noch abwarten.
Eine Runde haben wir noch, Frau Mast. Ich habe hier eine Nachricht von Margit Schweitzer aus Steinenbronn. Und die sagt, Frau Mast, die kannte zumindest früher mal die Probleme der Integration und Beschäftigung arbeitsloser Menschen. Ich nehme diesen Satz jetzt mal so exemplarisch heraus, weil er steht ja auch für was. Sie spricht in der Vergangenheit. Das heißt, Sie werden für die SPD in Stellvertretung gesetzt. Die SPD, die die Belange der Menschen nicht mehr sieht. Sind Sie als Partei nach zwei GroKos, einer Ampel und einem Kanzler Scholz aufgerieben und von den Menschen entfernt?
Nein, und ich bin auch dankbar, dass sie das schreibt, weil es an meiner Erfahrung aus der Arbeitsmarktpolitik anknüpft. Ich bin ja Sozialpolitikerin und freue mich auch und bin froh, dass ich das immer machen konnte, auch für die SPD-Bundestagsfraktion. Und sie spricht an konkret, dass ich sehr lange dafür gekämpft habe, dass langzeitarbeitslose Menschen, die extrem lange weg sind vom Arbeitsmarkt, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bekommen können. Und das ist was mich antreibt als Sozialdemokratin, nämlich Ich habe einmal eine Begegnung gehabt mit einer Frau, es war so 2008, 2009, die zu mir gesagt hat, Frau Maas, was können Sie tun, dass ich einen Arbeitsvertrag kriege? Die hat mich nicht gefragt, was können Sie tun, dass ich mehr Hartz IV bekomme oder mehr Bürgergeld oder sonst irgendwas, sondern dass ich einen Arbeitsvertrag bekomme. Und Arbeit ist einfach mehr als nur irgendwie Geld verdienen, sondern es hat was mit Teilhabe, mit Kolleginnen und Kollegen haben, mit Würde auch zu tun. Und deshalb stelle ich auch gut bezahlte Arbeit, egal ob es um den Mindestlohn geht, eine höhere Tarifbindung, eine bessere Rente, ist der Mittelpunkt meiner Politik.
Das haben Sie jetzt sehr gut genutzt, Frau Mast, für diese Antwort. Sei Ihnen zugestanden, aber meine Frage war eine ganz andere.
Entschuldige,
Ist die SPD jetzt bei den Menschen und warum wird sie von den Menschen nicht mehr so wahrgenommen? Sie haben schlechte Wahlergebnisse und Sie wollen eine Volkspartei sein. Sie wollen auch den nächsten Bundeskanzler stellen. Wie wollen Sie das machen?
Wir hatten ja gerade Gelegenheit, nochmal über diese großen Krisen, 7 externe Krisen sind übrigens nicht normal. Andere Legislaturen hatten eine, nicht 7 oder 6. Anspruchsvoller Koalitionsvertrag, anspruchsvolle Koalitionspartner, die auch leider an vielen Punkten immer wieder versucht haben, gefundene Fortschritte kleinzureden, indem dass sie am gleichen Tag nochmal was anderes ins Schaufenster stellen und auch viel öffentlicher Streit. Dadurch ist natürlich auch viel von dem, was wir vorangebracht haben, gar nicht angekommen. Vorhin haben wir auch schon über die Kindergelderhöhung gesprochen und vieles weitere. Und deshalb geht es darum, da auch mehr Ruhe reinzubekommen, in welcher Regierungskonstellation auch immer. Es ist völlig klar, ich kämpfe dafür, dass Olaf Scholz Kanzler bleibt, weil mit der Besonnenheit und der Durchdachtheit, wie er Politik macht, das ist auch etwas, was dem Land gut tut, auch wenn heute das Image nicht so ist.
Ja, aber er hat ja offensichtlich den Rückhalt in der Bevölkerung, zumindest gerade nicht. Also er müsste eine Aufholjagd machen, wenn er das schaffen würde. Viele sagen, er ist als amtierender Kanzler natürlich schon derjenige, der da den ersten Zugriff hat. Mhm. Aber die Umfragen wünschen sich Boris Pistorius als Kanzlerkandidaten der SPD. Scholz ist unbeliebt. Mhm. Und viele sagen, das, was Sie sagen, stimmt so nicht. Die sagen, er führt zu wenig, kommuniziert vor allem nicht gut und ist zu abgehoben.
Also dass er nicht führt, kann ich nicht bestätigen, sondern er führt, er hat ja gerade heute wieder seine Richtlinienkompetenz genutzt. Ja,
da haben Sie jetzt Glück gehabt, dass er das gerade heute gemacht
hat. Ja, aber ich könnte auch viele andere Beispiele nennen, weil diese ganzen Krisen zu bewältigen und das in dieser anspruchsvollen Koalition hinzubekommen, das bedarf Führung. Es ist natürlich ein anderer Führungsstil, als auf den Tisch zu hauen und basta zu sagen. Aber
Da spielen Sie jetzt auf Gerhard Schröder
an. Nein, ich spiele überhaupt nicht auf Gerhard Schröder an, sondern ganz generell, so funktioniert politische Führung heute nicht mehr, wie es in der Vergangenheit vielleicht funktioniert hat. Und es geht darum, immer wieder klar die Ziele zu haben, dass Olaf Scholz sehr klar hat, dass er sich nicht in einen Krieg in der Ukraine als Bundesrepublik Deutschland mit hineinziehen lässt. Das sind ja Dinge, die Menschen zwar von uns erwarten, aber die eben auch einen besonderen Regierungsstil notwendig machen. Und deshalb und dazu gehört natürlich auch, dass die SPD schon immer wieder, also ich bin froh, dass Boris Pistorius so beliebt ist. Also jetzt zuerst mal, das ist toll, dass der Verteidigungsminister so beliebt ist. Ja, auch einer von uns, von den Sozialdemokraten, weil er da ja auch in einem wichtigen Thema für uns agiert. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer wieder die beliebtesten Politikerinnen und Politiker zu unseren Spitzenkandidaten gemacht. Und das war dann auch keine Garantie, die Wahlen zu gewinnen, sondern man muss die Wahlen durch Tun, durch Taten und durch eine entsprechende Kampagne gewinnen. Und dass die SPD kämpfen kann, haben wir gerade in Brandenburg erlebt.
Ja, das werden Sie auch müssen, weil viele sagen ja, Sie haben den Kontakt zu zum Beispiel der Bevölkerung auf dem Land durch die Tatsache, dass man denen gesagt hat, das Auto ist schlecht und wir müssen jetzt den Klimawandel vorantreiben und ihr dürft keinen Diesel mehr fahren, irgendwie verloren habt, dass die den Rücken gedreht haben. Und das ist ja kein Schuh, den sich nur die SPD, die Grünen anziehen müssen. Mhm. Da sind Sie ja auch mit drin in der Bevölkerung. Ich stelle Ihnen jetzt mal die konkrete Frage, wie wollen Sie denn an diese Leute wieder rankommen?
Müssen Sie zuerst
ja nicht in Osten gucken, können Sie auch hier in Baden-Württemberg gucken?
Nein, also die können auch in meinem Wahlkreis gucken, also es geht gar nicht drum, wohin wir da gucken. Die Themen sind überliegend auf der Hand. Es geht darum, um Arbeit und Wirtschaft zu sprechen. Es geht darum, Migration aus humanitären Gründen besser zu steuern und zu ordnen und dafür auch zu sorgen, dass weniger Menschen zu uns kommen. Tun sie übrigens auch. Im August sind 50% weniger Asylanträge gestellt worden. Und es geht darum, ganz klare Wachstumsimpulse zu setzen für die Arbeit der Zukunft in einem Industrieland mit einer starken Industrie. Das sind die Themen der SPD und natürlich immer den sozialen Ausgleich zu finden und den Zusammenhalt in unserem Land voranzubringen, auch in puncto Verteilungsgerechtigkeit. Auch das gehört am Ende des Tages dazu.
Mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz?
Selbstverständlich, ist ja auch unser Kanzler.
Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank, Katja Mast, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.